Ja, wenn ich richtig mich erinnere, sind wir also bis zu dieser Passage gekommen in der letzten Woche, wo von Ausruf und Anruf dann die Rede ist. Vielleicht ganz kurz die Stelle, an die wir anknüpfen, noch einmal. Also zuletzt gab es ja diese fundamentale Unterscheidung, also zwischen Mittel und Medium. Mittel und Medium. Wir haben das dann parallelisiert durch diese beiden Präpositionen. Also durch die Sprache etwas ausdrücken und etwa in der Sprache etwas ausdrücken. Also diese Unterscheidung von in und durch. Durch, also das Instrument, das Werkzeug, das Mittel in das Medium oder wie Benjamin manchmal auch sagt, der Bereich. Nicht? Der Bereich. Der Bereich, das wäre dann schon ein bisschen fast phänomenologisch auch gesprochen. Nicht? Dagegen, Medium ist natürlich heutzutage das modernere Wort. Es gibt heute so viel Gerede, hätte ich fast gesagt, über Medien. Nicht? Dabei ist natürlich zu bedenken, dass der Begriff Medium sehr viel älter ist als eben Medien im heutigen Verständnis. Nicht? Also man hat diesen Begriff der Medien, Mass Media, nicht wie Luhmann etwa, nein, nicht Luhmann, McLuhan. Man darf die beiden nicht verwechseln. Luhmann, den deutschen Systemtheoretiker, und McLuhan, eben diesen kanadischen oder amerikanischen, also Medientheoretiker und Mediengeschichtler. Nicht? Also Medium im Sinne von Massenmedium, nicht, ist eigentlich ein Begriff, der eben von diesem älteren, nicht, Medium-Begriff abgezogen ist. Ursprünglich bedeutet Medium einfach die Mitte. Sie haben das heute noch, wenn Sie gefragt werden im Englischen, wie wollen Sie Ihr Steak? How do you want it done? Nicht Ihr Steak in einem Steakhouse, nicht in einem American oder so weiter Steakhouse. Nicht? Dann werden Sie gefragt, well done, medium or bloody, nicht? Or blue, französisch bleu. Nicht? Also medium heißt in der Mitte. In diesem Sinne. Also Mittel, nicht zu blutig, aber auch nicht zu stark gebraten. Medium. Oder medium size, ne, im Englischen. Die mittlere Größe. Das kommt natürlich von dem Lateinischen, nicht? Also von diesem Adjektiv, medius, nicht? Sie kennen das vielleicht in dieser in medias res. Also sofort in die Mitte der Dinge gehen. Nicht? In medias res. Das ist so ein alter Spruch aus dem Lateinischen. Nicht? Also in diesem Sinne ist eigentlich Medium nur das, was in der Mitte ist. Deshalb ist es missverständlich manchmal, Medium als Mittel zu verstehen. Zum Beispiel sagt man manchmal Mittel der Kommunikation. In einem älteren Sprachgebrauch, hat man im Deutschen gesagt. Aber das ist also eigentlich missverständlich. Natürlich ist das Instrument auch in der Mitte, zwischen dem Gegenstand und dem Menschen so gedacht. Aber eben, man denkt, wenn man Instrument sagt oder Mittel sagt oder Werkzeug sagt, ganz äußerlich. Nicht? Also hier ist ein Arbeiter, hier ist ein Werkzeug in der Mitte und da ist ein Gegenstand, ein Ding, zum Beispiel ein Stück Holz. Und aus diesem Stück Holz soll ich mit einem Messer etwa, dem Instrument, sagen wir eine Flöte, schnitzen. Ganz archaisch. Der Hirte schnitzt mit dem Messer eine Flöte. Ne? Das ist ein ganz archaischer Satz, könnte in irgendwelchen Bukolika von also Vergil stehen, also in alten Versen über das Hirtendasein, das schöne Hirtendasein. Nicht? Also mit etwas machen. Nicht? So, das ist so diese äußerliche Beziehung. Dagegen, wenn man Medium eben sagt, nicht, dann ist ja die Idee eher eines gleichsam nicht nur äußerlichen, sondern auch ja, inneren Bezuges. Nicht? Das heißt, das Medium ist dasjenige, was im Sinne von Hegel gedacht vermittelt. Nämlich etwas mit etwas. Nicht? Das Medium. Das heißt, das ist jetzt nicht äußerlich nur zu fassen, eben als ein Instrument, sondern gleichsam im Medium begegnen sich die beiden. Nicht? So wie Hegel eben die Vermittlung denkt, als eine innere Vermittlung. Nicht? Oder anders gesagt, wie heute das die Medientheorie ja auch tut, sie sagt, dass durch das Medium sowohl also der Adressat als auch der Sender geprägt werden. Nicht? Also, ja, es gibt also eine wechselseitige Bestimmung. Und das Wichtige ist in diesem Sinne das Medium, nicht der Sender und nicht der Adressat. Nicht? In diesem Sinne natürlich auch dieser berühmte Satz, hätte fast schon gesagt, dieser Slogan, nicht? The medium is the message. Das Medium ist die Botschaft von McLuhan. Wenn man gar nichts von McLuhan weiß, hat man doch immerhin diesen Satz schon mal gehört. Nicht? Also in diesem Sinne ist praktisch das Medium so etwas wie der Ort oder der Schauplatz oder der Bereich der Begegnung, nicht? Der Vermittlung. Das ist eine andere Beziehung als diejenige der äußerlichen Instrumentalität. Und eigentlich in dem ganzen Aufsatz von Benjamin kommt es hauptsächlich immer wieder darauf an. Nicht? In diesem Kontext steht natürlich auch dieser Ausgangsbrief an Buber. Nicht? Da geht es ja um die Frage des Handelns, nicht? Und die Frage eben der, wenn man so will, der politischen Sprache im weitesten Sinne. Nicht? Wie kann man gleichsam rhetorisch durch die Sprache einwirken? Nicht? Und es ist ganz deutlich, dass sich Benjamin also seit sagen wir, der Abwendung von der Studentenbewegung gegen diese Rhetorisierung oder Diskursivisierung, könnte man auch sagen, nicht? Gegen einen bestimmten Diskurs, würde man heute sagen, wendet. Nicht? Also als ob schon ein bestimmter Diskurs oder ein bestimmter Diskurs, nicht? Eine adäquate Behandlung der Sprachproblematik sein. Wie heute ja auch. Also, wenn man einen bestimmten Diskurs gebraucht, bleibt man innerhalb dieses Diskurses. Das heißt, man verwendet gleichsam dieses Instrument. Nicht? Das kann man häufig betrachten. Nicht? Und man schneidet sich selbst ab, gleichsam von dem weiteren Bereich eigentlich der Sprache. Man bleibt genau in dieser diskursiven Formation. Sei es, dass man nur den Diskurs der Lacanien drauf hat, also der Lacan-Anhänger etwa, nicht? Oder nur den Diskurs von Deleuze und so weiter. So gibt es bestimmte diskursive Formationen, die gleichsam Scheidungslinien bedeuten, nicht? Und damit eben Partialitäten auch hervorbringen. Dagegen, wenn man so will, wendet sich Benjamin damals. Und er möchte gleichsam diese Offenheit für den ganzen sprachlichen Bereich erst einmal wiedergewinnen, könnte man sagen. Denn er selber ist ja damals durch die Jugendbewegung, habe ich vorhin Studentenbewegung gesagt, das ist falsch, Studentenbewegung ist in den 60er, 70er Jahren, manchmal verwechselt man das sprachlich, aber damals gab es eben auch eine Art von Studentenbewegung, nicht? Man muss das so sehen, nicht? In den, also vor dem Ersten Weltkrieg, nicht? Eben, was man Jugendbewegung nennt, nicht? Zusammen mit anderen, parallelen, teilweise auch verbundenen Bewegungen wie Steiner Anthroposophenbewegung, Landschulheimbewegung, also Winneken, oder Wandervogelbewegung, also diese Idee des Wanderns und also selbst wenn es kalt ist, in kurzen Hosen hinaus und kalt duschen und so weiter und so fort. Zum Beispiel Ernst Jünger hat das noch bis ins hohe Alter praktiziert. Jeden Morgen eine kalte Dusche. Und er ist über 100 Jahre alt geworden. Ich glaube, Gadamer hat das auch praktiziert, obwohl er nicht so viel davon gesprochen hat. Er ist ja auch 100 Jahre alt geworden. Und das ist diese Generation. Wir werden das nicht schaffen. Ja, also vielleicht nur so viel noch einmal zu diesem Begriff Medium, nicht? Jetzt gibt es eine Spezifizierung, die dann hinüberführt zu dem eigentlichen zweiten Teil des Aufsatzes, nämlich zu dieser Interpretation oder Deutung der Genesis 1 der Bibel, also der Schöpfungsgeschichte. Vielleicht sollten wir bis zum nächsten Mal mindestens uns diese Schöpfungsgeschichte einmal anschauen. Vielleicht hat Scheifel ja auch eine Bibel hier stehen. Ich glaube, er müsste eine Bibel hier stehen haben, ne? Weil, also protestantisches Bildungsbürgertum, da ist die Bibel nicht weit. Also die Zwingli-Bibel meistens, sogar die Schweizer Ausgabe. Also, aber ja, sonst schauen Sie mal nach. Oder drüben müsste auf jeden Fall in der Bibliothek eine Bibel sehen. Können Sie bis zum nächsten Mal eine Bibel organisieren?
Okay.
Für die nächste Sitzung, bitteschön. Also Altes Testament, der Anfang, Genesis. Ne? Ja, okay. Weil das brauchen wir mal, um genau zu sehen, was eigentlich der Text sagt. Man müsste vielleicht noch einmal nachschauen, welche Ausgabe Benjamin benutzt hat, der Bibel. Ne? Das wäre vielleicht auch ganz interessant. Ne? Also Buber hat ja die Bibel auch noch mal übersetzt, nicht ins Deutsche im Übrigen, nicht? Also auch Rosenzweig war beteiligt, aber das ist ein bisschen später, in den 20er Jahren, gab es dieses Projekt der Bibelübersetzung, einer adäquateren Übersetzung der Bibel, in das also Deutsch gedacht eben für die, also in den 20er Jahren eben für die jüdischen Gemeinden in Deutschland. Nicht? Und daraus ist ja dann also Rosenzweig auch hervorgegangen, nicht sehr stark, die Bedeutung von Rosenzweig. Also Stern der Erlösung zum Beispiel, nicht das wichtige Buch. Ja, also, aber wenden wir uns jetzt zunächst mal diesem Absatz nochmal zu. Ich lese den nochmal in extenso vor, weil er sehr gedrängt auch ist und vieles noch einmal zusammenführt, was vorhin schon behandelt worden ist. Also, der Name ist aber nicht allein der letzte Ausruf. Er ist auch der eigentliche Anruf der Sprache, nach dem sich selbst aussprechen und alles andere ansprechen dasselbe ist. Die Sprache und in ihr ein geistiges Wesen spricht sich nur da rein aus, wo sie im Namen spricht. Das heißt, in der universellen Benennung. So gipfeln im Namen die intensive Totalität der Sprache als des absolut mitteilbaren geistigen Wesens und die extensive Totalität der Sprache als des universell mitteilenden, benennenden Wesens. Die Sprache ist ihrem mitteilenden Wesen, ihrer Universalität nach, da unvollkommen, wo das geistige Wesen, das aus ihr spricht, nicht in seiner ganzen Struktur sprachliches, das heißt mitteilbares ist. Der Mensch allein hat die nach Universalität und Intensität vollkommene Sprache. Ja, also vielleicht zunächst einmal diese beiden Worte in der deutschen Sprache, eben aussprechen und ansprechen. Also aussprechen, das ist vielleicht einfacher. Das haben wir auch schon jetzt vielfach behandelt, nicht? Also jemand spricht etwas aus. Das kann, wenn er etwas ausspricht, ein Wort sein, nicht? Ein Wort, nicht? Es kann aber auch, und darauf bezieht sich Benjamin, und zwar ganz im Sinne des gleichzeitigen literarischen Expressionismus, man kann sich aussprechen, nicht? Und zum Beispiel die expressionistische Lyrik in Deutschland zur selben Zeit ist sehr viel mehr eigentlich ein sich aussprechen als etwas aussprechen. Freilich, indem sich die expressionistischen Literaten aussprechen, sprechen sie auch etwas aus. Das heißt, sie zeigen eine bestimmte Welt, nicht? Die natürlich durch Worte, also dargestellt ist. Nicht? Das heißt, hier haben wir diese beiden Funktionen der Sprache, also Aussprechen, Expressivität und Darstellen, was man auch als Präsentativität oder Repräsentativität verstehen kann. Nicht? Es ist in der expressionistischen Lyrik eigentlich oftmals ein Präsentieren und nicht zu sehr repräsentieren. Ne? Präsentieren im Sinne von gegenwärtig machen, nicht? Sozusagen im Sinne auch von evozieren, Evokation. Evokation ist nicht Repräsentation, das ist viel weniger. Nicht? Evokation hat gleichsam nur bestimmte Momente, nur bestimmte Ansichten, nur bestimmte Eindrücke, könnte man auch sagen, einer Sache oder einer Situation. Ne? Das kann sozusagen wie eine Skizze sein. Ne? Also in der damaligen Zeit, natürlich, wir haben schon den Kubismus, wir haben schon also die Fauvisten in Frankreich, nicht? Wir haben schon den Beginn auch von abstrakter Kunst, Kandinsky etwa, nicht? Solche Dinge. Und deshalb, all das ist nicht mehr repräsentieren, sondern eigentlich sehr viel mehr präsentieren. Einfach. Nicht? Also insofern muss man re gleichsam in Klammern schreiben hier. Also Klammer auf, re, Bindestrich, Klammer zu und groß Präsentation. Nicht? Eher Präsentation als Repräsentation in der expressionistischen Lyrik. Gleichwohl ist es Darstellung in diesem Sinne. Ne? Also, das heißt, wenn man sich ausspricht, wie es die expressionistischen Lyriker tun, dann präsentieren sie zugleich mindestens eine bestimmte Welt, so wie sie diesen Lyrikern erschienen ist. Zum Beispiel Gottfried Benn. Ne? Solche Dinge. Das heißt eben, gleichsam aussprechen, sich aussprechen und gleichsam etwas präsentieren. Und das ist eigentlich ein und derselbe Vorgang in diesem Sinne. Also sich ausdrücken, ausrufen, aussprechen, all diese expressiven Elemente, nicht? Die sind uns ja jetzt schon einigermaßen geläufig. Natürlich haben wir einmal gesagt auch, also dass sich ausdrücken oder sich aussprechen ist weniger als sozusagen das sich selbst. Was sich ausspricht, ist nur das Mitteilbare. Oder anders, wie Benjamin auch sagt, insofern es mitteilbar ist. Aber dazu kommen wir dann nachher noch beim Begriff der Offenbarung. Zum zweiten Begriff, der vielleicht ein bisschen schwieriger ist, das Anrufen. Nicht? Was bedeutet natürlich heutzutage Telefon? Nicht? Das, ich rufe dich an. Nicht? Das ist so der übliche Ausdruck. Nicht? Jemand anrufen. So, anrufen. Das ist nur eine Seite des Ausdrucks anrufen. Anrufen kann auch etwas anderes bedeuten noch, nämlich zum Beispiel zum Beispiel in der Lyrik Apostrophe, also in der Rhetorik, in der Lyrik kommt das oft vor. Was ist eine Apostrophe? Also wenn man die lyrische Situation nimmt, das heißt, es gibt ein lyrisches Ich, also irgendeinen Sprecher, und es gibt sozusagen einen Leser, zum Beispiel Baudelaire in seinen Fleur du Mal, gleich am Anfang spricht er den Leser an. Lecteur hypocrite, also Hypokrit, also du Falscher, du Lügner, du bist ein Schmeichler, du bist ein, du verstellst dich, nicht? Und so weiter. Nicht so spricht er den Leser gleich an. Das heißt, damit ist schon diese kommunikative Situation oder Redesituation der Lyrik klar gemacht. Es gibt sozusagen jemand, der spricht, eine Stimme, und es gibt irgendwie einen Adressaten. Nicht? Also jemand, der ein Du, Celan zum Beispiel, bei Celan in den Gedichten, ein Du. Man weiß nie genau, wer das ist, aber es ist eine Ansprache, also Anruf so in dem Sinne. Nicht? Dieses Du ist ein Anruf. Aber jetzt in der Lyrik gibt es eben auch die Figur, die rhetorische Figur der Apostrophe. Was bedeutet sie? Das heißt, der Sprechende wendet sich ab von diesem Du und ruft jemand anderen an. Zum Beispiel Götter oder Wesen. Nicht? Das ist sehr häufig in der Lyrik. Zum Beispiel den Mond. Der Mond wird angerufen. Heller Mond, du gehst zur Stille. Zum Beispiel ist ein Anfang bei Eduard Mörike. Ne? Also es werden bestimmte Wesenheiten angerufen. Ja? Also sozusagen innerhalb der Ansprache an ein Du gibt es jetzt plötzlich ein Drittes, nicht? Also ein Es oder Er oder Sie, nicht? Gleichsam eine dritte Person. Und diese dritte Person sind oft personifizierte Wesenheiten, nicht? Also zum Beispiel die Liebe wird angerufen. Amor, der Gott Amor zum Beispiel, nicht? Also insbesondere solche göttlichen Prinzipien oder Götter. Nicht? Das bedeutet sehr Wichtiges, nicht? Und wenn hier von Anruf die Rede ist, dann versteht Benjamin durchaus das in dieser Doppelheit. Also Anruf ist nicht einfach nur der Adressat, ne? Der andere, ne? Zu dem ich spreche, ne? Sondern eben genauso diese eigentlich apostrophierte Wesenheit, ein Dritter. Ne? Und das sagt Benjamin jetzt sehr subtil. Was bedeutet Anruf der Sprache? Ja, also was bedeutet dieses der hier? Im Deutschen gibt es oft diese Möglichkeit, nicht? Zum Beispiel der Wahn der Wissenschaft. Das kann zweierlei bedeuten. Genitivus subjektivus und Genitivus objektivus. Das heißt, einmal ist der Wahn gehört zur Wissenschaft. Das heißt, es ist der Wahn der Wissenschaft. Das heißt, die Wissenschaft ist ein Wahn, ein besonderer Wahn. Das andere Mal ist der Wahn der Gegenstand der Wissenschaft. Nicht? Also der Wahn der Wissenschaft und eben nicht also des Alltags. Verstehen Sie? Also wie man eben über den Wahn wissenschaftlich spricht und nicht alltäglich. So, also das ist wichtig, diese Unterscheidung. Das ist häufig so im Deutschen, diese Möglichkeit. Daraus ergeben sich viele Äquivokationen, also viele Zweideutigkeiten, ne? Und oftmals spielt man damit. Das heißt, man kann durch diesen Genitiv sozusagen beide Seiten zusammenbringen, ne? Man kann zum Beispiel sagen, der Wahn der Wissenschaft, die Wissenschaft des Wahns. So, dann hat man beides, ne? Dann wird es klar, ne? Was man meint. Also das ist ein beliebtes Spiel, auch bei Derrida und so weiter natürlich. Ne? Im Französischen ganz noch stärker, de la. Nicht? Ja, ja. Also solche sprachlichen, grammatischen sozusagen Zweideutigkeiten werden dann zu Möglichkeiten gleichsam einer paradoxen Argumentation. Paradox ist ja genau die Bestimmung, wenn etwas sowohl als auch und sowohl das eine als auch das andere richtig ist, obwohl beides eigentlich widersprüchlich scheint. Ne? Also, der eigentliche Anruf der Sprache heißt hier, also man ruft die Sprache an. Verstehen Sie? Also, wie sozusagen diese dritte Gottheit, nicht? Wenn man spricht, rufe ich die Sprache an. Das heißt das Medium. Und damit also zeigt sich eine Bewusstheit über diese ganze Vermittlungssituation oder die ganze mediale Situation des Sprechens. Also müssen wir hier lesen, ne? Der Name ist aber nicht allein der letzte Ausruf. Der letzte Ausruf heißt, man kann nicht mehr sagen. Es gibt nichts Genaueres als den Namen. Nicht? Der Name ist eigentlich sozusagen ja, diese intensive Totalität. Er ist auch der eigentliche Anruf der Sprache, sagt Benjamin. Und wenn er sagt jetzt hier eigentlich, ne, ich meine, das Wort eigentlich ist in der damaligen Zeit noch nicht so durch Heidegger also geprägt. Ne? Sie kennen vielleicht später Adorno, Jargon der Eigentlichkeit über Heidegger. Ne? Weil bei Heidegger kommt, das ist eigentlich immer eigentlich zu oft vor. Ne? Also eigentlich. Ja. Aber hier ist das noch ein bisschen also unschuldiger, hätte ich fast gesagt, gebraucht bei Benjamin. Eben im Sinne wie zum Beispiel in der Rhetorik. Die klassische Rhetorik unterscheidet zwischen eigentlichem Ausdruck und uneigentlichem Ausdruck. Das heißt, eine Metapher ist ein uneigentlicher Ausdruck. Ne? Freilich, heutzutage ist das schwierig geworden, weil es eigentlich keine Eigentlichkeit mehr gibt. Verstehen Sie? Die Eigentlichkeit ist eigentlich nicht mehr zu benennen. Das heißt, die Eigentlichkeit ist selber uneigentlich geworden, könnte man weiter sagen. Das heißt, man kann nicht mehr unterscheiden zwischen Wahrheit und Metapher, zum Beispiel. Es gibt eben für viele Bereiche eigentlich, also keine eigentlichen Ausdrücke mehr, sondern ja, eigentlich nur noch Metapher. Zum Beispiel, wenn man spricht von der Landkarte, also des menschlichen Genoms, das heißt von der genetischen Information des Menschen, ne, da gibt es sozusagen Landkarten. Man spricht davon. Aber Landkarte ist eine Metapher. Aber es gibt keinen anderen Ausdruck, ne, dafür. Wir wissen, was gemeint ist, nicht? Also die Forscher versuchen sozusagen, wie die ganze Erde man jetzt erfasst hat in diesem Navigationssystem, nicht? So will man das ganze genetische Material des Menschen fassen. Das ist natürlich eine ungeheure, also quantitative Aufgabe, nur möglich mit Computern, nicht? Und das wird gemacht. Und das wird sozusagen gescannt alles und aufbewahrt. Und das ergibt dann sozusagen so viel Informationen wie die ganze Landkarte der Erde zum Beispiel. Jeder Zentimeter ist genau sozusagen gescannt. Und das ist so, ja, wie soll man das ausdrücken? Also man gebraucht die Metapher Landkarte zum Beispiel. Also das soweit vielleicht zum Eigentlichen. Gemeint aber, das sollte sich jetzt verdeutlicht haben, mit Anruf ist eben beides, nicht? Das heißt, wenn ich spreche, rufe ich gleichsam die Sprache an. Manchmal geschieht das auch, nämlich wenn man explizit wird. Also ich rede und dann plötzlich komme ich in eine Situation, wie soll ich sagen? Ja? Da wird es deutlich. Ich rufe gleichsam damit die Sprache an. Die sprachliche Intuition an. Ich suche nach einem passenden Ausdruck. Ne? Im Archiv gleichsam der Sprache. Ne? Das ist der Anruf. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Wie soll man sagen? So, das ist der Anruf eigentlich an die Sprache. Ne? Ganz explizit. In einer Rede. Natürlich, Politiker tun das nicht. Die haben immer schon ihre Rede vorgeschrieben. Ne? Also die Präskription, das Vorgeschriebene ist das. Ne? In diesem Sinne also gibt es keinen Anruf gleichsam an die Sprache. Ne? Sondern sie bewegen sich immer schon auf der horizontalen Ebene nur. Das heißt, das Ziel im Auge. Nun, also wenn man diese Doppelheit des Anrufens bedenkt, nicht? Also gleichsam Adresse und Apostrophe wären die beiden Ausdrücke, die etwa in der Rhetorik dafür stehen. Nicht? Adresse und Apostrophe, diese zwei Deutigkeit des Anrufs. Nicht? Also in der Rhetorik kann man das auseinanderfalten. Also Publikumsadresse ist eine rhetorische Figur zum Beispiel, nicht? Also der im Theater oder in der Lyrik, nicht? Das Ich oder das Sprechende wendet sich ans Publikum oder an den Leser oder an den Hörer, nicht? Das ist Adresse, nicht? Und eben Apostrophe ist gleichsam das Horizont, nein, das Vertikale, nicht? Also der Anruf gleichsam des Mediums, nicht? Also der Sprache hier bei Benjamin, nicht? Oder einer Gottheit, nicht? Einer höheren Macht meistens, nicht? Solche Dinge. Damit erscheint im Namen das Wesensgesetz der Sprache, nachdem sich selbst aussprechen und alles andere ansprechen dasselbe ist. Nicht? Nun, ansprechen wird hier, und das wird noch einmal deutlich, auch noch eben in einem dritten Sinn gebraucht. Das ist eben das, was ich vorhin genannt habe mit Präsentation, mit eigentlich Darstellung. Das wird deutlich, nämlich durch diese Funktion des Namengebens. Nicht? Namengeben für Benjamin bedeutet ja ansprechen. Das heißt, die Dinge ansprechen. Die Dinge ansprechen. Eben im Namen ist das in besonderer Weise vereinigt. Also im Namen spricht man sich selbst aus, eben als der Namengebende. Ich sage, was ich tue. Ich gebe einen Namen. Das ist absolut performativ sozusagen. Ne? Also ich spreche aus. Und das ist der Akt des Namengebens. Ne? Und das ist sozusagen dieses Aussprechen. Aber indem ich das tue, rufe ich im Namen gleichsam die Sprache an. Ne? Es ist ein Anruf an die Wesenheit der Sprache. Denn im Namen soll ja das geistige Wesen zum Ausdruck kommen. Und weiterhin, indem ich den Namen gebe, spreche ich die Dinge an. Ne? Ich rufe den Namen und ich rufe sozusagen das Ding an. Nicht? So. Genauso, wenn man den Namen einer Person ausspricht, dann ist das sozusagen ein Anruf. Ne? Herr Onodera zum Beispiel. Ne? Ja, sehen Sie. So, das ist, ich spreche das aus und es ist ein Anruf, es ist ein Aussprechen und es ist ein Ansprechen. Ne? Und zugleich könnte ich natürlich jetzt die Namen der japanischen Sprache, wenn ich daran denke, was ihr Name eigentlich aussagt. Ne? Verstehen Sie? Zum Beispiel. Also, da ist dann im Namen sehr viel gleichsam vereinigt. Nicht? Also dieses Ansprechen ist eben auch dann diese Adresse nicht an einen Menschen, nicht an einen Hörer, sondern eben an die Dinge. Also das ist eigentlich eine relativ komplizierte Relation. Man müsste vielleicht mal wieder ein bisschen malen. Leider haben wir keine Tafel. Aber wenn man versucht, nicht? Also dann haben wir in der Mitte eben ein Ich oder einen Sprecher, nicht? Dann würde das also natürlich an eine Adresse gehen, aber diese Adresse ist gleichsam doppelt. Deutig. Denn indem ich ausspreche und anspreche, spreche ich zweierlei an. Einmal die Adresse dessen, der zuhört vielleicht, nicht? Der andere, vielleicht sagen wir Levinas anderer, nicht? Oder der andere von Buba, nicht? Und aber auch eben das Ding, dem ich den Namen gebe, dessen Namen ich rufe, nicht? Also zum Beispiel Tür, dann schauen Sie vielleicht auch einfach auf die Tür, ne? Zum Beispiel. Die Tür wird präsent damit, nicht? Sie ist eigentlich stumm anwesend, aber indem ich den Namen ausspreche, wird sie aus der Stummheit, mindestens für einen Moment, für eine Präsenz eben herausgehoben, nicht? Ja. Ja, und dann hatten wir eben noch das andere, diese Apostrophe, nicht? Das heißt, hier wäre diese Wesenheit, an die ich mich wende, an die Sprache. O Sprache, hilf, hilf mir sozusagen. Das heißt, das ist natürlich auch eine Demutsgeste. Auch in der Lyrik ist es immer so gewesen. Wenn ich ein Wesen anrufe, apostrophiere, dann ich selber als Sprecher mache mich dadurch klein. Das, verstehen Sie? So, diese, das ist eigentlich oft der Sinn der Apostrophe, Beistand. So zum Beispiel wendet sich am Anfang der Ilias, nicht, Homer an die Musen. Sie sollen ihm beistehen. Der Musenanruf, das ist so eine klassische, also ein klassischer Topos für die Apostrophe. Also steht mir bei, Musen, gebt mir Inspiration. Das ist genau das, Inspiration, nicht? Erleuchtung, sozusagen die Bitte um Erleuchtung. Das ist eigentlich zumeist der Sinn der Apostrophe, nicht? Also Beistand, Erleuchtung, ja, Inspiration, nicht? Also Inspiration, Inspiration. Und Inspiration bedeutet ja lateinisch dasselbe, also Spiritus, Geist, nicht? Also das ist das Geistige damit, nicht? Also, oder Pneuma, griechisch, nicht? Also Inspiration ist dann die Frage. Es ist die Sprache, die sozusagen als das Geistige hier die Inspiration bringt, nicht? Insofern eben Sprache Medium, nicht? Ist. Wäre sie nur Instrument, wäre sie tot. Sie könnte nichts sagen. Sie könnte nur sagen, was ich ihr sage. Das Instrument ist tot. Es tut nichts. Es, ja, normalerweise. Ne? Also in der Kunst mittlerweile ist es ja eine bekannte Technik, dass man aus den Instrumenten die Hauptsachen macht. Sozusagen die Instrumente werden selbstständig. Und wenden sich teilweise sogar gegen ihre Besitzer. Nicht? Tücke des Objekts, Charlie Chaplin zum Beispiel, hat das sehr schön gemacht. Eigentlich. Also sozusagen, wenn er sich auf einen Stuhl setzt, nicht, dann bewegt sich der Stuhl oder so. Ne? Oder er wird bewegt und das ergibt dann ganz komische Situationen. Ne? Eben Tücke des Objekts. Ja. Also, vielleicht soweit zu dieser, also ich habe das jetzt einfach mal so gezeichnet. Also Ausruf, natürlich müsste eigentlich hier natürlich, ja, die Sprache wäre eigentlich gleichsam der Schauplatz, auf dem das alles stattfindet. Die Sprache wäre sozusagen... Das Ganze ist ja eine geistige Bewegung gleichsam. Nicht? Insofern muss man sich das so denken, dass die Sprache sozusagen wie das Milieu für das Ganze eigentlich funktioniert. Nicht? Und eben darin ja, der Name, nicht, als die intensive Totalität für das Ganze. Nicht? Also so ein bisschen wäre das zu malen. Ja. Von daher wird ja auch gesagt, nicht, dass die Universalität und die Intensität hier zusammenkommen. Inwiefern? Also im Namen ist die Intensität, also die intensive Totalität versammelt, nämlich das, was sozusagen mitteilbar geistiges Wesen ist. Und zugleich aber die extensive Totalität der Sprache, aber freilich nicht in der gleichen Weise. Denn Extensives ist in dem Sinne Universales, dass es benannt werden kann. Ne? Der Mensch kann alles benennen, sagt Benjamin David. Damit ist sozusagen die Sprache in diesem Sinne universell. Also der Mensch allein hat die nach Universalität und Intensität vollkommene Sprache. Aber natürlich ist sozusagen die Sprache unvollkommen, da wo sie also die Dinge nur benennt. Nicht? Denn die Dinge selbst kann der Mensch nur erreichen, insofern er sie benennt. Aber diese Benennung der Dinge ist nicht das ganze Sein der Dinge. Oder anders gesagt, ich kann mich eben nicht in den Tisch verwandeln. Verstehen Sie? Ich bleibe immer außen. Das heißt, ich habe nur diese nach Benjamin benennende Beziehung zu diesem Gegenstand. Das ist natürlich der Unterschied. Das ist natürlich die Grenze der Materialität. Das kommt dann später. Während also mitteilbar nur die Immaterialität eigentlich ist. Mitteilbar, das Immaterielle. Ja, angesichts dieser Erkenntnis, sagt Benjamin jetzt, ist ohne Gefahr der Verwirrung eine Frage möglich, die zwar von höchster metaphysischer Wichtigkeit ist, aber an dieser Stelle in aller Klarheit zunächst als eine terminologische vorgebracht werden kann. Und jetzt kommt die Frage, ob nämlich das geistige Wesen nicht nur des Menschen, denn das ist notwendig, sondern auch der Dinge und somit geistiges Wesen überhaupt in sprachtheoretischer Hinsicht als Sprachliches zu bezeichnen ist. Also Sprache der Dinge, Sprache des Menschen. Das ist so die Frage, nicht? Wenn das geistige Wesen mit dem Sprachlichen identisch ist, so ist das Ding, und jetzt, seinem geistigen Wesen nach, immer, nicht? Seinem geistigen Wesen nach, das heißt, seiner Immaterialität nach. Nicht? Das betrifft nicht die Materialität des Dings. Denn die Materialität als solche ist nicht mitteilbar. Also mitteilbar ist das geistige Wesen. Also ist das Ding seinem geistigen Wesen nach Medium der Mitteilung, und was sich in ihm mitteilt, ist gemäß dem medialen Verhältnis eben dieses Medium, die Sprache selbst. Nicht? Sprache ist dann das geistige Wesen der Dinge. Also insofern eben die Dinge mitteilbar sind. Nicht? Es wird das geistige Wesen also von vornherein als mitteilbar gesetzt. Also das geistige Wesen ist mitteilbar. Das ist ja eigentlich die tautologische Bestimmung. Nicht? Geist ist Mitteilbarkeit. Und zwar ja, unmitteilbar. Mitteilbarkeit sozusagen, nicht? Es wird also das geistige Wesen von vornherein als mitteilbar gesetzt oder vielmehr gerade in die Mitteilbarkeit gesetzt. Das ist genau das, was ich jetzt mit anderen Worten gesagt habe. Und die These, das sprachliche Wesen der Dinge ist mit ihrem geistigen, sofern letzteres mitteilbar ist, identisch, wird in ihrem Insofern zu einer Tautologie. Ne? Also insofern, mengentheoretisch, dieser Bereich ist sozusagen derselbe. Einen Inhalt der Sprache gibt es nicht. Das heißt, der Referent gehört nicht zur Sprache. Verstehen Sie? Der Referent gehört nicht zur Sprache. Also, das ist im Prinzip eigentlich eine Erkenntnis, die durchaus konform geht mit der etwa von de Saussure. Nicht? Der Referent gehört nicht zur Sprache. Also Referent, das heißt eben das Ding. Nicht? Das Ding ist, ceci n'est pas une pipe. Noch einmal. Von Magritte, oder die, das Foucault auch interpretiert hat. Wenn Magritte die Pfeife malt, dann ist das keine Pfeife. Es ist eine gemalte Pfeife. Das heißt, es ist sozusagen das piktural Mitteilbare der Pfeife, was hier da ist. Das zeigt Magritte. Aber nicht die Pfeife selbst. Die Pfeife selbst kann man nicht malen. Man kann sie nur rauchen. Verstehen Sie? Das ist eigentlich ja, der Unterschied. Also wenn Sie diesen Unterschied verstehen, dann verstehen Sie eigentlich die ganze moderne Sprachwissenschaft auch und die moderne Kunst auch und so weiter, und sie verabschieden sich zugleich von diesen Illusionen des Idealismus, der eben immer schon den Inhalt sozusagen zur Sprache geschlagen hat. Nicht? Als würde der Inhalt also irgendwo hier oben wohnen oder ja, solche also Lokalisierungen, die falsch gedacht sind. Nee, als wäre der Geist hier oben im Kopf. Ich meine, so hat man natürlich früher gedacht, nicht? Der Leib ist so unten und der Kopf ist der Geist da oben. Nicht? Aber Schwierigkeit ist schon, wo ist die Seele dann? Bitte schön. Ne, und so weiter, diese alten Probleme. Ne? Also einen Inhalt der Sprache gibt es nicht. Als Mitteilung teilt die Sprache ein geistiges Wesen, das heißt, eine Mitteilbarkeit schlechthin wird. Und insofern, also geht Benjamin ja immer so auf diese Keit, also Mitteilung, Mitteilbarkeit, reproduzieren, Reproduzierbarkeit. Nicht? Also das spielt eine große Rolle bei Benjamins Überlegungen, diese wie soll man das sagen, diese Qualität, nicht? Diese Qualität, die er herausarbeitet. Also in diesem Sinne bedeutet das immer eine Qualität, Reproduzierbarkeit, Barkeit, Mitteilbarkeit. Das ist eine ganz bestimmte Qualität, nicht? Und von solchen Qualitäten aus, oder mit solchen Qualitäten, also denkt Benjamin. Natürlich, später könnte man sich auch überlegen, ob das nicht ein Verfahren der Namengebung wiederum ist, sozusagen im unsinnlichen Bereich, aber das jetzt nur in Klammern. Die Unterschiede der Sprachen sind solche von Medien, die sich gleichsam nach ihrer Dichte, also graduell unterscheiden. Und das in der zweifachen Hinsicht nach der Dichte des Mitteilenden, Benennenden und des mitteilbaren Namen in der Mitteilung. Diese beiden Sphären, die rein geschieden und doch vereinigt nur in der Namenssprache des Menschen, entsprechen sich natürlich ständig. Also das müssen wir noch ein bisschen auseinander analytisch halten, weil das später auch sehr wichtig wird. Nämlich diese Frage des Graduellen oder der Dichte. Also Benjamin spricht ja von der Sprache überhaupt und der Sprache des Menschen. Es gibt keinen, also gleichsam metaphysisch gesprochen, gibt es keinen qualitativen oder substanziellen, wie man hier auch sagen könnte, Unterschied. Sprache ist Sprache, sozusagen. Nicht? Sprache ist Geist, ist Geistiges, ist Mitteilbarkeit. Nicht? Nun aber gibt es ja doch offensichtlich einen Unterschied zwischen der Sprache der Dinge und der Sprache des Menschen. Nicht? Denn nur die Sprache des Menschen ist eine namengebende Sprache. Nicht? Die Sprache der Dinge, wir werden das später hören, ist wesentlich stumm. Nicht? Die Stummheit wird später zum Kriterium der Sprache der Dinge werden. Nicht? Die stumme Schöpfung. Die stumme. Stumm eben in dem Sinne, dass es eben keine Namen gibt. Es fehlt der Laut. Gleichwohl eben gibt es also eine Sprache der Dinge. Gäbe es keine Sprache der Dinge, könnte der Mensch sozusagen nichts aufnehmen. Ne? Er könnte von den Dingen nichts aufnehmen. Es gibt ja diesen schönen Satz von Benjamin an anderer Stelle: Wir sehen nur, was uns anschaut. Also wir sehen nur, was uns anschaut. Das heißt, diese Idee der Blick, also Blickerwiderung, das ist ja ganz wesentlich auch für Aura-Konzeption dann. Aber diese also Vorstellung, Annahme, dass sehr wohl die Dinge uns etwas zu sagen haben, nur sprechen sie eine andere Sprache, eine stumme Sprache. Das ist so für später natürlich sehr bedeutsam. Nicht? Und diese also Unterschiede bezeichnet Benjamin dann als graduelle Unterschiede. Keine gleichsam wesentlichen Unterschiede. Nicht? Das heißt, die Dinge teilen auch ihr immaterielles geistiges Wesen mit. Freilich in einer Sprache, die keine Namenssprache, keine Lautsprache ist, keine Menschensprache ist. Dadurch aber also gibt es nur graduelle Unterschiede. Das Vorbild nennt Benjamin jetzt auch gleich, also nämlich im nächsten Abschnitt. Und das ist so die Überleitung dann eben zu diesem zu diesem Begriff der Offenbarung. Und damit mit dem Begriff der Offenbarung die Überleitung oder die Verbindung zwischen Sprachphilosophie und Religionsphilosophie. Das läuft über diesen Begriff der Offenbarung. Vorbereitet wird das jetzt schon in diesem Abschnitt, in dem von der Scholastik gesprochen wird. Also ich lese mal diesen Abschnitt. Für die Metaphysik der Sprache ergibt die Gleichsetzung des Geistigen mit dem sprachlichen Wesen, welches nur graduelle Unterschiede kennt, eine Abstufung allen geistigen Seins in Gradstufen. Diese Abstufung, die im Inneren des geistigen Wesens selbst stattfindet, lässt sich unter keine obere Kategorie mehr fassen. Sie führt daher auf die Abstufung aller geistigen wie sprachlichen Wesen nach Existenzgraden oder nach Seinsgraden, wie sie bezüglich der Geistigen schon die Scholastik gewohnt war. Die Gleichsetzung des Geistigen mit dem sprachlichen Wesen ist aber in sprachtheoretischer Hinsicht
von so großer metaphysischer Tragweite, weil sie auf denjenigen Begriff hinführt, der sich immer wieder wie von selbst im Zentrum der Sprachphilosophie erhoben hat und ihre innigste Verbindung mit der Religionsphilosophie ausmacht. Das ist der Begriff der Offenbarung. Also vielleicht so weit, nicht? Also die Metaphysik der Sprache, für die Geist und sprachliches Wesen also gleich sind, nur also graduell unterschieden sind, ergibt sich daraus eine Abstufung allen geistigen Seins in Gradstufen. Also in der Scholastik ist es relativ einfach. Und ich meine, die Scholastik bietet immer noch, wenn man so will, zumindest nominalistisch, das perfekteste Modell. Nicht? Es gibt ja im Anschluss an die Scholastik dann diesen Streit, nämlich zwischen Realisten und Nominalisten. Nicht? Vielleicht kann man von da ausgehen. Also die Realisten waren eigentlich die richtigen Scholastiker, während die Nominalisten im Prinzip eigentlich die Empiriker waren. Der Ausdruck ist oft irreführend, ne? Weil man einen sozusagen neueren Begriff von Realismus unterlegt. Ne? Wenn Sie zum Beispiel den Namen der Rose kennen als Film oder als Buch von Umberto Eco, da spielt das eine sehr wichtige Rolle, nicht, im 14. Jahrhundert. Ockham, nicht, dieser Streit der Oxford-Schule mit den römischen Dominikanern vor allem. Da ging es eigentlich genau um dieses Problem, nicht? Nämlich die Frage, ob die scholastischen Begriffe wirklich Realität haben. Nicht? Also ob gleichsam im Begriff selbst schon die Realität beschlossen ist. Scholastisch muss man so denken. Und also die sozusagen die Orthodoxie damals der Kirche hat so gedacht, die mächtigen Dominikaner vor allem. Dagegen gab es eine andere Richtung, die das nur als Begriffssystem verstanden haben. Nicht? Also wovon die Materialität, die Realität sozusagen eine Abweichung gewesen wäre, jedenfalls nicht problemlos unter diese Begriffe gefasst werden kann. Nicht? Und damit ergab sich ja überhaupt erst die Möglichkeit empirischer Forschung. Nicht? Das ist ja sehr wichtig. Zum Beispiel der Held im Anselm, nicht, wie heißt er denn, im Namen der Rose, irgendwie, irgendwas von Canterbury, glaube ich, kommt er. Wie heißt der Held im Namen der Rose, habe ich vergessen. Sean Connery spielt diesen Helden im Film. Also er ist Engländer jedenfalls, ne? Also ein Anhänger von Ockham, ne? Also er kommt aus Oxford und Cambridge, also aus diesen also empiristischen, könnte man schon sagen, oder nominalistischen Richtungen. Ne? Und deshalb ist er ja Detektiv. Detektiv sein heißt ja, die Spuren, die materiellen Spuren verfolgen, nicht sozusagen vom großen Begriff ausgehen. Ne? Und das spielt ja in dem Roman eine wichtige Rolle insgesamt. Ne? Aber spielt ist jetzt nicht so die Wichtigkeit. Jedenfalls in der Scholastik gibt es dann diese graduellen Unterschiede des Seins. Nämlich Gott ist sozusagen der Inbegriff. Gott ist vollkommen, Gott ist alles, Gott ist und so weiter, nicht? Der höchste Begriff, causa non causata. Also Gott ist der Einzige, der nicht sozusagen begründet ist, der sich selbst begründen kann. Und deshalb sind eigentlich alles andere sind Attribute Gottes. Der Mensch ist nur ein Attribut Gottes. Die Schöpfung ist ein Attribut Gottes. Alles ist irgendwie ein Attribut Gottes. Weil das so ist, deshalb ist sozusagen alles in Gott. Also zusammenfassbar. Gleichsam. Nicht? Und das ergibt natürlich dann das scholastische System. Und in der Perfektion gibt es eigentlich kein vergleichbares System. Freilich Ja, Mathematik. Mathematik ist auch so gleichsam perfekt, widerspruchsfrei. Nicht? Aber eben, es ist, wenn man das dann nominalistisch versteht, wie es ja auch dann die Geschichte gezeigt hat, dann ist es eben ein schönes Gebäude. Nicht? Aber eben ein künstliches Gebäude. Ein Zeichengebäude eigentlich. Aber ohne Inhalt. Gleichsam. Also, jedenfalls, was Benjamin hier interessiert, ist, dass dort alle Wesen, alles Sein, nicht, eine bestimmte Stufe im Verhältnis zu Gott zugeteilt bekommt. Das heißt, das Sein ist eigentlich nichts anderes als Teilhabe an Gott. Verstehen Sie? Die Art und Weise der Teilhabe an Gott im scholastischen System. Ja? Deshalb natürlich, wenn ich ganz gottesfromm in diesem Sinne lebe, dann komme ich näher zu Gott. So wird gedacht. Nicht? Dagegen die Sünde ist Entfernung von Gott. Und so weiter. Also insofern, innerhalb dieser Theologie gibt es eigentlich für alles eine Erklärung. Es ist ein perfektes, man könnte sagen, Warnsystem. So perfekt wie Daniel Paul Schrebers System. Vielleicht kennen Sie Daniel Paul Schreber, einen berühmten, er hat 1906 ein berühmtes Buch geschrieben, Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken. Dieses Buch hat Lacan, Freud, Kittler, Canetti, alle haben dieses Buch interpretiert. Ne? Es ist ein perfektes System, aber ein Wahnsystem. Es ist ein perfekter Nominalismus, eigentlich wie die Scholastik, in sich völlig widerspruchsfrei. Also er ist in einer Irrenanstalt und schreibt in einer Irrenanstalt eben seine Denkwürdigkeit. Der Anstaltsleiter, sein Psychiater, ist, so sagt er, von einer außerirdischen Macht besessen. Und diese außerirdische Macht hat es darauf abgesehen, ihn zu vernichten. Das ganze Universum hat es nur darauf abgesehen, ihn zu vernichten. Und deshalb wird er eben für wahnsinnig gehalten. Seine besonderen Phänomene, er hat Kopfschmerzen. Und das beschreibt er dann als, also diese außerirdische Macht nimmt einen Nervenanhang bei ihm. Sozusagen wie ein Raumschiff dockt an seinem Kopf an. Und das bereitet ihm ungeheure Schmerzen. Aber er muss widerstehen. Und er muss trotzdem schreiben. Er schreibt sozusagen gegen diese Macht an. Deshalb hat Kittler das Aufschreibesystem des Dr. Schreber. Dieser Schreber war im Übrigen der Sohn eines berühmten Mannes schon, nämlich des Erfinders. In Deutschland gibt es Schrebergärten, so kleine Gärten, die man so vor der Stadt hat. Und das war seine Erfindung. Er war also ein großer Jurist und auch der Sohn Daniel Paul Schreber war Jurist, nicht? Also und an irgendeinem Punkt ist er dann verrückt geworden, in die Anstalt eingeliefert worden, aber Freud behandelt ihn als Paranoiker eben, ne? Als Schizophren, nicht? Er hat sozusagen zwei, also gespalten. Auf der einen Seite ist er ganz logisch klar und hell, nicht eben eine ungeheure Intelligenz, widerspruchsfrei alles. Und auf der anderen Seite ist er eben total natürlich der Patient. Nicht? Also diese Bewusstseinsspaltung, nicht als Beispiel. Er leidet sozusagen unter Verfolgungswahn. Eben das ganze Universum verfolgt nur ihn. Nicht? Und an seinem Widerstand hängt das Heil des ganzen Universums. Er ist eigentlich ein zweiter Christus, sozusagen. Nicht? Er muss leiden. in diesem Kampf. Es ist ein ungeheuer spannendes Buch. Also, wie gesagt, Freud, Lacan, Canetti, Kittler und andere, nicht, haben sich da an diesem Buch so versucht, gleichsam. Das ist ein klassischer Text mittlerweile, also der Psychoanalyse und der, ja, wenn man so will, der Diskussion über Wahnsinn und Abweichung und so weiter. Deshalb, also Theologie und Wahnsinn, Theologie in der Form der Scholastik und Wahnsinn sind eigentlich sehr nahe beisammen. Mathematik ist eigentlich auch nichts anderes als eine besondere Form von Wahnsinn, könnte man sagen, in dieser Hinsicht. Also ein sozusagen perfektes, widerspruchsfreies System, was natürlich sehr limitiert ist, aber trotzdem den Anspruch hat, die ganze Welt, das ganze Universum erklären zu können. Und ich meine, das war ja die besondere Problematik etwa von Einstein, der dieses mathematische System erweitert hat, damit es mit den Wahrnehmungsdaten, die immerhin schon möglich gewesen sind, eben durch Teleskope und so weiter noch vereinbar ist. Also es ist nicht so, dass die Mathematik ein für alle Mal gegeben wäre. Sie muss permanent sozusagen adaptiert werden, damit sie nicht in Widerspruch gerät mit etwa Wahrnehmungsdaten, künstlichen Wahrnehmungsdaten und so weiter und so fort. Ja, also die Scholastik hat das so verstanden, nicht? Es gibt nur eine Substanz eigentlich, eben Gott, und alles andere, was es gibt, ist je durch die Nähe zu Gott als in seiner Seinsstufe bestimmt. Das sind sozusagen nur Attribute, Eigenschaften. Der Mensch ist eine Eigenschaft Gottes gleichsam. Ein Attribut hat man das genannt. Attribut ist Adjektiv sozusagen. Attribut hinzukommt. Oder ein Aspekt, vielleicht könnte man auch sagen. Also für die Sprachphilosophie, sagt Benjamin, ist das von besonderer Bedeutung, weil damit auf diesen Begriff der Offenbarung eben hingezielt wird. Was ist nun Offenbarung? Da geht es natürlich jetzt gleich in die religiöse Diskussion und Benjamin markiert sofort seinen Abstand vom üblichen Begriff der Offenbarung. Das ist sehr wichtig, nicht? Nämlich, er sagt, innerhalb aller sprachlichen Gestaltung waltet der Widerstreit des Ausgesprochenen und Aussprechlichen mit dem Unaussprechlichen und Unausgesprochenen. Also das Sagbare und das Unsagbare. Ne? Das ist eigentlich diese Unterscheidung. Nicht? Manfred Frank zum Beispiel, ein deutscher Philosoph, hat im Anschluss an, sagen wir mal, strukturalistische Theorien, auch poststrukturalistische Theorien, so ein Buch geschrieben, das Sagbare und das Unsagbare. Also in der Betrachtung dieses Widerstreits sieht man in der Perspektive des Unaussprechlichen zugleich das letzte geistige Wesen. Das ist gleichsam diese scholastische Position, nicht? Das ist eigentlich die normale theologische Position. Weil der Mensch nur ein Attribut Gottes ist, hat er nur eine bestimmte Perspektive. Ja? Das heißt, seine Perspektive ist begrenzt. Er kann also das Höchste, nämlich Gott, nur begrenzt sehen, aussprechen, verstehen. Das heißt, das letzte geistige Wesen ist für ihn unaussprechlich. Gott ist unaussprechlich. Das ist eigentlich in allen Theologien. Letztlich ist das so. Das ist die normale Position der Offenbarung. Nicht? Also das ist natürlich besonders deutlich im Judentum. Jehova, der Unaussprechliche, heißt Gott eigentlich als Name. Nicht? Gott, der Name für Gott ist der Unaussprechliche. Nicht? Das ist natürlich sehr deutlich. Das heißt eben, das letzte, höchste geistige Wesen ist unaussprechlich. Das ist die normale theologische Position in Bezug auf die Offenbarung. Benjamin sagt nun, dass das ganz falsch ist, von der Sprachtheorie her. Ganz falsch. Nicht? Nun ist es klar, dass in der Gleichsetzung des Geistigen mit dem sprachlichen Wesen dieses Verhältnis der umgekehrten Proportionalität zwischen beiden bestritten wird. Es ist ganz klar für Benjamin, da gibt es gar nicht viel zu diskutieren. Denn hier lautet die These, je tiefer, das heißt je existenter und wirklicher der Geist, desto aussprechlicher und ausgesprochener, wie es denn eben im Sinne dieser Gleichsetzung liegt, die Beziehung zwischen Geist und Sprache zur schlechthin eindeutigen zu machen, sodass der sprachlich existenteste, das heißt fixierteste Ausdruck, das sprachlich prägnanteste und unverrückbarste, mit einem Wort, das ausgesprochenste, zugleich das reine Geistige ist. Also das ist sehr, sehr wichtig. Also noch einmal, wenn die normale Theologie, besonders in Form der Scholastik, nicht, aber auch Judentum und so weiter, nicht, eigentlich alle, vor allem auch monotheistischen Religionen, obwohl sie sehr vernünftig also zu argumentieren scheinen, unterscheiden sich da in gar nichts, dass sie eben durch die Offenbarung immer wieder das Verhältnis zu einem letzten geistigen Wesen als das der Unaussprechlichkeit bezeichnen. Das heißt, vom Menschen her ist es unaussprechlich. Allenfalls können wir bestimmte Zeichen empfangen, die Hinweise geben, nicht, auf dieses Unaussprechliche. Dagegen jetzt sprachwissenschaftlich für Benjamin, nicht? Man könnte das so wie Derrida machen, unaussprechlich durchstreichen. Das macht Benjamin, er streicht unaussprechlich durch. Nicht? Das heißt, es bleibt natürlich noch stehen, eben als Anknüpfung an Theologie, bleibt unaussprechlich noch stehen, aber eben durchgestrichen. Das ist eben diese Position, die ich bei Benjamin als eben eine radikale Aufklärung bezeichnen würde. Nicht? Also radikale Aufklärung gerade dort, wo die letzten Geheimnisse der Religion als unaussprechlich also bezeichnet wird. Das bedeutet natürlich nicht, in keinem Falle, nein, ganz im Gegenteil, für Benjamin, sozusagen Abstand von der Religion zu nehmen. Nicht? Sondern im Gegenteil, man muss da ansetzen. Nicht? Das ist der Ansatzpunkt. So wie es später eben dieses berühmte Denkbild gibt, also vom Löschblatt und der Tinte. Nicht? Also die Theologie ist sozusagen diese Tinte. Und mein Denken ist das Löschblatt, das lege ich auf die Theologie und ich möchte, dass alles, was darin ist, aufgesaugt wird, dass nichts übrig bleibt. Das heißt, es sollte eigentlich keine Theologie mehr übrig bleiben. Alles sollte sozusagen aufgesogen sein in dieses Denken. Was natürlich dann in diesem Sinne von Löschblatt und Tinte eigentlich ein radikal anti-theologisches Denken ist, aber gesättigt gleichsam mit Theologie. Also es gibt eigentlich keine bessere Erklärung als dieses Bild oder Denkbild von Benjamin selber, um diesen Zusammenhang deutlich zu machen. Nicht? Das ist eigentlich wirklich eines der schönsten Bilder, die Benjamin geliefert hat. Also, je tiefer, je existenter, je wirklicher der Geist, desto aussprechlicher und ausgesprochener. Ja, warum? Weil Geist ist sprachlich. Ne? Also, weil Geist Sprache ist, deshalb ist er aussprechbar. Deshalb ist er aussprechlich. Und deshalb ist auch die Beziehung zwischen Geist und Sprache nicht ganz eigentlich eindeutig. Freilich, wir werden das dann nachher sehen, nicht? Es gibt noch natürlich gleichwohl das Materielle, nicht? Was sich hier also dieser Gleichung natürlich widersetzt. Man könnte vielleicht so sagen, das Unendliche ist nicht der Geist. Das ist das bekannte Missverständnis. Das Unendliche ist nicht der Geist, sondern der Geist ist eigentlich endlich. Der Geist ist bestimmt, weil er gedacht ist. Was unbestimmt ist, was unendlich ist gleichsam, ist sehr viel mehr eigentlich die Materie. Zum Beispiel dieser Tisch. Wenn ich versuche, diesen Tisch zu denken, also Heidegger zum Beispiel, nicht? Etwa, ne? Also die Schuhe von Van Gogh oder so, ne? Das Ding und die Metaphysik so zum Beispiel, ne? Dann, ich könnte eigentlich unendliche Zeit damit zubringen, diese kleine Hälfte des Tisches zu denken. Dagegen, Heideggers Sein und Zeit kann man sehr wohl denken. Das ist sehr bestimmt. Ne? Was ich damit sagen will, ist, nicht der Geist ist sozusagen die Barriere für den Geist, sondern sehr viel mehr die Unendlichkeit der Materie. Nämlich, Sie müssen ja nur mal sich überlegen, wenn ich versuche, das zu übersetzen in Sprache, ne, da wäre ich unendlich beschäftigt. Von daher ist die Literatur zum Beispiel eine unendliche Beschäftigung. Schreiben ist etwas Unendliches. In dem Sinne nämlich, wenn man für alles und jedes und Namen geben will. Eine unendliche Aufgabe. Ne? Ja, also alles zu benennen. Ne? Und eben nicht nur das sozusagen das Geistige zu benennen, was ohnehin schon geistig sozusagen ist, sondern eben, das kommt dann nachher nicht, und darin sieht dann Benjamin auch die Aufgabe eben, die stumme Natur zur Sprache zu bringen. Und das ist eigentlich die Aufgabe des Menschen. Ne? Das heißt eben, über diesen Tisch, diesen Tisch zu sprechen, die Unendlichkeit dieses Tisches so. Ne? Oder den Menschen selbst, die Unendlichkeit seiner, ja, seiner Gefühle, seiner Stimmungen und so weiter und so fort. Ne? Das wäre ja eigentlich die, oder bei Kafka, diese Unendlichkeit des Leibes eigentlich, nicht? Die Fremde des Leibes. Nicht? Seine Helden sind ja immer in merkwürdiger Weise so distanziert zu ihrer Körperlichkeit. So, das ist eigentlich der Abgrund. So. Also, das bedeutet, dass eben die Sprache und das Geistige sehr gut zusammenkommen. Da gibt es eigentlich nicht die Unaussprechlichkeit, anders als es die Theologie meint, sondern die Unaussprechlichkeit ist eigentlich eine ganz andere Front, nämlich zur Materie hin, zu diesem, ja, sagen wir einfach mal, zu den Dingen. Nicht? Von daher kann man natürlich auch verstehen, warum Benjamin ein Physiognomiker der Dingwelt ist. Nicht? Weil das ist die Front. Nicht? Da muss man sozusagen sprachlich arbeiten, geistig arbeiten. Und das ist ja eigentlich auch die Faszination etwa durch den Surrealismus, wenn es erst so etwas gibt. Nämlich dieser neue Blick auf die Gegenständlichkeit. Nicht? Außerhalb der Zweckbestimmtheit der Dinge. Nicht? Und das genau meint der Begriff der Offenbarung, wenn er die Unantastbarkeit des Wortes für die einzige und hinreichende Bedingung und Kennzeichnung der Göttlichkeit des geistigen Wesens, das sich ihm im Ausspruch nimmt. Das höchste Geistesgebiet der Religion ist im Begriff der Offenbarung zugleich das einzige, welches das Unaussprechliche nicht kennt. Also in diesem Nicht steht es drin. Das passt natürlich zusammen, weil wenn man die einfachen Religionen nimmt, also wie die Ethnologie sie erforscht hat, also im Namen werden die Erfahrungen gebannt. Das heißt, eigentlich ist die Theologie oder die Religion eine Weise des Sich-Orientierens in der Welt. Das heißt, die Religion ist eigentlich das Aussprechliche, viel mehr als das andere. Nicht? Also, die Religion im Begriff der Offenbarung kennt das Unaussprechliche nicht. Denn es wird ausgesprochen oder angesprochen im Namen und spricht sich aus als Offenbarung. Das heißt, eben in diesem Benennen, in diesem Bannen. Nicht? Also indem ich den Namen finde für ein Geschehen, Regen, Blitz, wird es gebannt. Es wird aussprechlich gemacht. Und damit wird sein Schrecken weggenommen. Es entsteht Vertrautheit, sozusagen Vergeistigung, Vereinnahme. Es wird vermenschlicht auch in diesem Sinne. Hierin aber kündigt sich an, dass allein das höchste geistige Wesen, wie es in der Religion erscheint, rein auf den Menschen und der Sprache in ihm beruht, während alle Kunst, die Poesie nicht ausgenommen, nicht auf dem allerletzten Inbegriff des Sprachgeistes, sondern auf dinglichem Sprachgeist, wenn auch in seiner vollendeten Schönheit beruht. Das heißt eben, Kunst, Literatur, all das beschäftigt sich ja mit so etwas wie der Sprache der Dinge. Versucht sozusagen diese Unaussprechlichkeit der materiellen Welt doch irgendwie in die Sprache hineinzunehmen, in das Geistige hineinzunehmen. Nicht? Sprache, die Mutter der Vernunft und Offenbarung, ihr Alpha und Omega, sagt Hamann. Hamann, also das ist der Zeitgenosse Kants, nicht, der in diesem Sinne vor allem auch die Sprache gegen Kant hochgehalten hat. Also, Religion wäre in diesem Sinne für Benjamin gleichsam dieser innerste Bezirk, wo reine Geistigkeit und Sprache, Namen sich also am intensivsten eigentlich begegnen. Nicht? Und eben gerade nicht das Unaussprechliche bezeichnen. Aber ja, dazu in der nächsten Woche dann also mehr, vor allem ja, auch dann mit Heranziehung eben der Genesis, also des Anfangs des Alten Testaments. Nicht.